नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टचारि शतारिणे जय श्री कृष्ण जय चंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासहि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Aus den vedischen Schriften erfahren wir, dass wir von Geburt an von 6 machtvollen Feinden umzingelt sind. Diese 6 machtvollen Feinde sind nicht Feinde, die außerhalb von uns existieren, sondern Widersacher, die in unserem eigenen Herzen Platz genommen haben. Es geht um Karma, das heißt materielle Wünsche. Dann Gier, eine Steigerung von diesen materiellen Wünschen. Dann Zorn und Frustration, die eintreten, wenn wir die Wünsche nicht erfüllen können. Es geht um Neid. Und um regelrechtige Verrücktheit, dass wir wirr im Kopf sind und nicht unser Ziel vor Augen sehen. Und schließlich um Illusionen, in denen wir uns befinden. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, die sehr schön ist. Eine Geschichte über Hass. Wieso sehr schön? Das ist nicht sehr schön. Es geht in der Geschichte darum, wie Hass überwältigt werden kann. Und dann möchte ich mit euch zum Schluss einen wunderschönen und erhabenen spirituellen Vorgang besprechen. Vorgang, der uns helfen soll, zur spirituellen Erkenntnis zu kommen. Die Geschichte, die ich euch erzählen werde, ist eine sehr bewegende Geschichte. Ich müsste eigentlich, um sie zu erzählen, meine ganze Kleidung wechseln und mir die Kleidung eines indischen Geschichtenerzählers, wie soll ich mich ausdrücken, anziehen, aber da ich im Augenblick in der vollen Öffentlichkeit bin, glaube ich, dass ihr euch das so vorstellen müsst. Ich werde jetzt also kurz meine Rolle wechseln. Ich bin jetzt nicht mehr der Swami, der gerade ein Sterbeseminar gegeben hat, sondern ein Geschichtenerzähler, der seine Zuhörer entführen möchte in das schöne Reich der Fantasie. Und dadurch bezwecke ich, dass euch etwas Tiefes im Inneren, wird das in Indien gemacht, wenn man spirituelles Wissen vermitteln. Man tut dem Zuhörer nicht nur auf der intellektuellen, sondern besonders auch auf der gefühlsmäßigen und vorstellungsmäßigen Ebene ansprechen. Also, es gab einmal ein König namens Glück. Am Anfang nahm sich dieser König, was ihm zustand, und danach mehr. Und so wurde er bald sehr reich. Seine Schatzkammer war ständig voll mit Schätzen. Seine Getreidespeicher waren ebenfalls überfüllt von Getreide. Und seine Armee war so zahlreich, dass ich an dieser Stelle nicht darüber sprechen möchte. Nun, neben dem Königreich von König Glück befand sich das Königreich von König Schicksal, der dort mit seiner Königin lebte. Dieses Königreich war genau das Gegenteil von dem benachbarten Glückskönigreich. lasst mich euch erzählen. Für 6 Monate im Jahr war dieses Königreich aufgrund starker Regenfälle völlig überschwemmt, sodass die Bewohner bis zur Hüfte in Wasser herumwaten mussten. Und für die restlichen 6 Monate war dieses Königreich gebacken von einer gnadenlos niederbrennenden Sonne, sodass das Königreich wie ein Ziegel, ein trockener, harter Ziegel aussah. Wenig wuchs im Königreich des Königs Schicksals. Alles, was die Leute dort essen konnten, war eine dünne Suppe, die mit so einem Gewächs wie Linsen gekocht wurde. Die Schatzkammer von König Schicksal hieß Gehende Leere. Seine Getreidekammer hieß Echo. Und seine Armee war praktisch nicht existent, sodass wir an dieser Stelle auch nicht darüber recht reden wollen. Eines Tages, nun, bekam König Glück und fragt mich nicht warum, den Einfall, dass er ins Königreich seines Nachbarkönigs einfallen wollte und das ganze Königreich von König Schicksal annektieren wollte. Hare Krishna. Hier kommt gerade Hari Navananda Prabhu. Ich möchte jetzt kurz in Kenntnis setzen, wo wir sind. Ich möchte heute eine schöne Geschichte über Hass erzählen. Es geht mir in dieser Geschichte darum, zu zeigen, wie wir unsere 6 Feinde, von denen Hass einer ist, überwinden können. Und ich habe dazu an die Fantasie meiner Zuhörer appelliert, indem ich hoffe, Bilder zu malen und Bilder entstehen zu lassen. Es geht um König Glück, der sehr wohlhabend ist, und König Schicksal, der gar nichts hat. So als König Schicksal hörte, dass Glück in sein Königreich einfallen wollte, dachte er bei sich im Herzen, warum soll nur wegen ein bisschen Krieg so viele Leute sterben? König Glück kann das Schicksal, mein Königreich ohne Kampf haben. König Glück soll es einfach nehmen. Und so ging der tugendhafte König Schicksal mit seiner Königin nach Varanasi. Er stahl sich mit der Königin in einer dunklen Nacht aus dem Hintereingang des armselig wirkenden Palastes und ging dann ganz alleine, ohne jemanden etwas zu sagen, nach Varanasi. Nun, weil er unerkannt bleiben wollte und unerkannt bleiben musste, begab er sich in das Armenviertel von Varanasi. Er und seine Königin suchten sich ein verlassenes Häuschen, eine Hütte, neben dem Geschäft oder Laden eines Töpfers, der dort in großer Armut sein Leben fristete. Und dort war es auch, wo die Königin von König Schicksal ihr Kind gebar. Dieses Kind wuchs auf in äußerster Armut, von Lumpen eingehüllt. Lasst mich euch ganz kurz König Schicksal und seine Königin beschreiben. Diese beiden herrschaftlichen Menschen waren in die Kleidung von Bettlern eingehüllt. König Schicksal hatte eine zerbeulte, blecherne Bettelschale, mit der er von Haus zu Haus ging und den Lebensunterhalt für seine dreiköpfige Familie bestritt. Der Sohn von König Schicksal, nennen wir ihn einfach mal Tugend, wuchs auf, und da er sehr, sehr intelligent war, beherrschte er schon in kürzester Zeit all das Handwerk, was ein junger Prinz wissen musste. Nun, eines Tages war es, wo die Königin des Königs Schicksal zu ihrem Mann sagte: Ich fühle Unheil, wie eine dunkle Wolke, die sich bald entlädt, ist über unseren Köpfen weiteres Unheil angesammelt. König Glück ist nämlich nicht ruhig. Und damit hatte die Königin, die wie jede Frau über große Intuition verfügte, recht. Der König Glück hatte zwar jetzt das Königreich von Schicksal, aber er dachte von morgens bis abends nur an ein Thema. Wann wird König Schicksal gefunden werden und grausame Rache an mir nehmen? Ich muss, bevor das geschieht, den König auffinden und seine Königin auch und sie beiseite räumen. Sonst bin ich nicht meiner Gewinne sicher. König Glück lebte damit das durch, was jeder von uns vielleicht kennt, der sich ausschließlich materiellen Werten zuwendet. Ganz gleich, wie viel man bekommt, man lebt immer unruhig und unzufrieden. So, es wird berichtet, dass König Glück einen Friseur hatte, der ihn rasierte. Dieser Friseur war schwatzhaft und von bösem Charakter. Und er wusste, wenn ich den König Schicksal und seine Königin finde, dann wird mir der König eine große Belohnung geben. Nun, dieser Friseur hatte folgende Eigenschaft: Er schaute immer nach links und nach rechts. Eines Tages kam der Friseur in das Armenviertel von Varanasi. Er musste hin und her hüpfen, um mit seinem Fuß nicht in die unreinen Dinge, die dort waren, zu treten. Er verzog schon die Nase und wollte rausgehen, als er beim nach links schauen plötzlich einen Bettler sah, der mit herrschaftlichem Gang durch das Armenviertel ging, nur mit einer Bettelschale und einigen Lumpen ausgerüstet. Im nächsten Augenblick schaute er nach rechts und dort sah in Meditation eine wunderschöne Frau, die allerdings die ungekämmten Dreadlocks einer Asketin hatte. Sie saß dort und von ihr ging ein Glanz aus, wie es nur von entsagten Menschen, die Zufriedenheit im Selbst gefunden haben, ausging. Und da wusste der Friseur alles. Er eilte aus dem Armenviertel heraus, er ging zum Königspalast und holte sich dort ein paar faulenzende Soldaten, ging mit ihnen schnell wieder zurück ins Armenviertel und packte den König Schicksal und seine Frau, die Königin. Die beiden konnten sich gerade nur noch zurufen: Wie gut, dass Tugend nicht bei uns ist. Sie hatten nämlich ihren Prinzen oder den Sohn kurz vorher auf Drängen der Mutter weit, weit weg von Varanasi hingeschickt, wo er seine Ausbildung beenden sollte. So, die Geschichte wird jetzt sehr dramatisch. Der König und die Königin wurden von den Soldaten zum König Glück gebracht. Und der König Glück sah sie an und dann schaute er nach unten, denn er wusste, wie sehr er im Unrecht war. Er sagte: Nimmt die beiden und bindet ihnen die Arme so fest, dass das Blut zwischen den Striemen, den Seilen, den Lederseilen, hervorsickert. Treibt sie dann zum Klang der Panagatrommel über alle Marktplätze, bringt sie vor die Stadt und lasst sie dort köpfen. Ich weiß nicht, ob ihr die Panagatrommel kennt. Sicherheitshalber will ich es euch erzählen. Es ist eine Trommel, die so ähnlich klingt wie eine Blechtrommel. Ein ganz nervenden Klang hat und gespielt wird, wenn man Schwerverbrecher dem Volk noch einmal vorführt, um sie dann vor den Toren der Stadt zu exekutieren. Während König Glück das sagte, musste er nach unten schauen, denn er schaffte es nicht, König Schicksal, der von Tugend und einem edlen Charakter war, in die Augen zu schauen. So wurden dann der König und die Königin Schicksal genommen und durch über den Marktplatz, über die Marktplätze getrieben. Schließlich dann kam das ganze Volk zusammen, es hörte, hier ist der König und die Königin, die dem König Glück nur Unheil wünschten und die ihn nur töten wollten. Das Volk wurde aufgehetzt, als sich plötzlich an einem Stadttor ein fremder Reiter zeigte. Dieser Reiter war bewegt, er hatte eine wunderschöne königliche Statur, war in arme Kleidung geklettert, band das Pferd fest an das Stadttor und ging dem dorthin. Dieser einsame Reiter ging König Schicksal und König Schicksal, also den beiden hinterher und hielt dabei ganz, ganz verkrampft sein Schwert fest, was er unter einem Tuch verbarg. Nun, als König Schicksal vor die Tore kam, sah er diesen einsamen Reiter. Er sah, wie der den Griff des Schwertes hielt. Und als er ihn in die Augen schaute, erkannte er ihn wieder. Das war sein Sohn Tugend. Und dann rief er ihm etwas vor, was ich hier wiedergeben möchte. Ich habe es mir aufgeschrieben. Lieber, hüte dich vor dem Gift des Hasses. Hass kommt nicht durch Hass zu Ende. Lieber, hüte dich, denn Hass endet nur, indem man ihn loslässt. Und als der einsame Reiter das hörte, weinte er und wandte sich ab. Der König wurde dann genommen von den Schergen, zu dem Hinrichtungsplatz gebracht und man hörte nur noch zwei Klänge. Und den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Nun, König Glück war die ganze Zeit auf seinem Palast gewesen und hatte von dem Aussichtsturm genau zugeschaut, wie König Schicksal und seine Frau geköpft wurden. Er hatte auch den seltsamen Reiter gesehen, aber ihn dann wieder aus den Augen verloren. Doch jetzt, während er von seinem Aussichtsturm schaute, überpackte ihn oder überkam ihn ein Grauen. Er sah nämlich ganz deutlich, als alle Leute wieder in der Stadt waren, wie der einsame Reiter zwei Haufen errichtete und dann die beiden toten Leiber von König Schicksal und seiner Frau nahm und dort auf den Haufen bestattete, also anzündete. Und er sah den Reiter, wie er dreimal um diese Haufen hin rumging, mit sehr festem Gesichtsausdruck und dann in die Richtung Norden verschwand. Szenenwechsel. Eines Tages, es waren schon Jahre vergangen, kam ein fremder Mann zu den Elefantenstellen von König Glück. Dieser Mann hatte eine Laute mitgebracht und zu den Elefantentreibern gesagt, darf ich ein Lied spielen bei euch? Der Elefantentreiber lag gerade faul mit seinen Gehelfen im Stroh und sagte, warum nicht? Spiele mit deiner eigentümlichen Laute. Und daraufhin hatte der Mann, den keiner kannte, angefangen zu spielen. Und als er spielte, fingen plötzlich die Elefanten an zu weinen. Das traurige Lied dieses Mannes rührte das Herz der rohen Elefantentreiber und seiner Gehilfen an, die dann auch weinten. Und dann trieb eine Brise das seltsame und traurige Lied des Mannes in den Königshof, wo die Minister waren, und als sie das Lied hörten, ebenfalls anfing zu weinen. Selbst König Glück musste ganz kurz wegschauen, als wäre er zu nah am Wasser. Nun, König Glück sagte, wer singt denn da und was ist das für eine schöne, aber doch so eigentümlich traurige Melodie? Er ließ den Mann, der es gesungen hatte, holen und er sagte, sing uns bitte von deinem Liede. Mein Herz ist so kalt und steinern seit einiger Zeit. Ich brauche solch ein Lied, um mal Gefühle zu zeigen. Dann setzte sich der Mann nieder und sang auf seiner Laute ein trauriges Lied. Er sang über zwei tugendhafte Menschen, die von einem arroganten, hasserfüllten Menschen verfolgt und schließlich getötet worden waren. Er sang von der Ungerechtigkeit des menschlichen Herzens, das nicht zufriedengestellt werden kann, wenn es vom Gift, der Gier und des Hasses überwältigt ist. Und als König Glück und seine Minister das hörten, mussten sie weinen. Ja, ihr wart vielleicht nicht dabei gewesen, deswegen muss ich es euch erzählen. Die Gewänder wurden so nass, dass sie ausgewrungen werden mussten von den Tränen dieser Leute. König Glück war beeindruckt und hielt sich diesen seltsamen und traurigen Sängern für einen Monat, für zwei Monate, ja für dreieinhalb Monate, bis er Vertrauen in ihn fasste. Und er sagte, mein lieber Sänger, ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du hast mein Herz erweicht. Ich möchte dich heute einladen mit mir zu einem Spaziergang. Nein, nicht Spaziergang, einem Ausritt. Lass uns einen Ausritt machen. Und so gingen die beiden Männer los. Sie ritten für lange Zeit und kamen schließlich an einen wunderschönen Fluss, an dem ein Baum stand. Und da sagte König Glück, ich fühle mich so müde. Ich möchte gerne mich ausruhen. Darf ich mich auf deinen Schoß legen? Ja, das darfst du. König Glück schlief ein und hatte einen seltsamen Traum. Ihm träumte, dass er auf dem Schoß des Sohnes von König Schicksal lag. Er wurde plötzlich aufgeweckt, indem er eine Hand an seinen Haaren spürte und blickte auf und sah in das Gesicht von dem Mann, den er auch im Traum gesehen hatte. Oh nein, dachte er. Und da hörte er schon den Prinzen sprechen. Das ist dein Ende. Nahm das Schwert von König Glück und hielt es ihm an die Gurgel. Weißt du, dass ich der Sohn von König Schicksal bin? Weißt du, dass ich der Sohn von seiner Königin bin? Weißt du, dass ich auf diesen Augenblick Jahre hingearbeitet habe? Ich möchte dir an diesem Augenblick etwas sagen, was mein Vater mir gesagt hat. Lieber, hüte dich vor dem Gift des Hasses. Hass kommt nicht durch Hass zu Ende. Lieber, hüte dich, denn Hass endet nur, indem man ihn loslässt. In diesem Augenblick nahm der Sohn von König Schicksal das Schwert und warf es in hohen Bogen in den Fluss hinein und stand auf und ging, ohne sich umzublicken, weg, um nie wieder gesehen zu werden. Der König Glück jedoch hatte eine eigentümliche Transformation im Herzen. Er verstand, was ihm sein Todfeind zugerufen hatte, als er das Schwert weg war. Er verstand, dass Hass wie ein Gift ist, was Überhand nimmt über unser Denken, über unser Fühlen und über unser Wollen. Er verstand auch, dass Gier und Lust ebenfalls solche starken Gifte oder starken Feinde des Menschen sind. Und er wandelte sein Leben von da an und führte ein sehr, fing an zu bereuen und führte dann ein sehr tugendhaftes Leben, denn dieser Sohn, Tugend, hatte ihm das gelehrt. Hare Krishna. So, jetzt werde ich wieder zurückkommen. Den Geschichtenerzähler möchte mich bedanken, die bitten, weiterzuziehen und diese Geschichte woanders zu erzählen. Im Deutschen Bundestag, denke ich, wäre eine gute Gelegenheit. Oder vielleicht im Schweizer Nationaltag. Ihr wisst schon, Nationalrat. Oder man könnte es auch erzählen, überall dort, wo Kriege sind, vielleicht jetzt wo in Serbien, wo man sich mit Kosovo wieder angelegt hat oder umgekehrt oder wie immer das ist. Man könnte es im amerikanischen Weißen Haus erzählen. Das sind Gifte. Lust, Neid, Gier, Delusion und auch Hass sind starke Feinde, die nur zu überwinden sind, wenn wir einen spirituellen Weg gehen, der uns in der Tiefe erfasst. Und ich möchte jetzt in dem verbleibenden Teil meiner kleinen Vorlesung über diesen spirituellen Weg zu euch sprechen. Ich möchte euch etwas mitgeben, was ich glaube, was euch sehr begeistern kann. Ich möchte das erzählen, was ich gestern in Basel erzählt habe, nämlich über die geheimnisvolle Kraft von Mantren. Ein Mantra hat die Kraft, diese starken Feinde oder Gifte in unserem menschlichen Leben zu überwinden. Mantra ist eine spirituelle Klangschwingung, die, sagen wir mal, das Herz und das Bewusstsein läutert. Zunächst möchte ich die Frage stellen, was ist überhaupt Klang? Es gibt nach den Vedas drei verschiedene Arten von Klang. Einmal den Vaikari-Klang, den Paschanti-Klang und den Paranada. Vaikari ist die gröbste Art von Klang. Das, was erzeugt wird, wenn zwei Gegenstände zusammenstoßen. Das zum Beispiel. Oder auch der Klang, der erzeugt wird, wenn Luft über unsere Stimmbänder geht und die Stimmbänder zum Vibrieren bringt. Was ihr jetzt von mir hört, ist der Vaikari-Klang. Das ist ein materieller Klang, der durch das Zusammenkommen von zwei materiellen Dingen, also Luft und ein Stimmband zum Beispiel, oder Gegenstände erzeugt wird. Der zweite Klang ist der Paschanti-Klang. Der Paschanti-Klang ist ein innerer Klang. Ich denke, jeder von uns hat schon einmal von diesem Klang erfahren, wenn man innerlich eine Melodie vernimmt, ein Ohrwurm, der einen nicht mehr loslässt. Nicht? Es gab einmal so ein Lied: Those were the days, my friend, I hope they never end. Nicht? Oder I love you, yeah, yeah, yeah. Und es hörte einfach nicht mehr auf. Kennt ihr das, diesen inneren Klang? Manchmal ist es so, dass man morgens aufwacht und eine Melodie im Geiste hat, die anscheinend schon längere Zeit gelaufen ist, vielleicht die ganze Nacht hindurch, und die einen sozusagen begleitet. Oder sehr oft ist es so, wenn man von dem Sonntagsfest in unserem Zürich-Tempel nach Hause kommt, dann klingt in einem noch der Hare Krishna Mahamantra nach. Es ist nicht mehr äußerlich hörbar, aber es ist innerlich hörbar. Der Paschanti-Klang, wenn man ihn richtig hört, dieser innere Klang, ist auch verbunden mit Farbe und Form. Zum Beispiel, wenn jemand eine klassische Musik innerlich hört, als inneren Klang, sieht er vielleicht die Walküren oder eine schöne Landschaft vor seinem Auge entstehen, oder er sieht auch bestimmte Formen, oder was ich wollte sagen, Farben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich viele indische Melodien kenne, Ragas heißen die, und um die irgendwie zu identifizieren und auseinanderzuhalten, habe ich denen für mich Namen gegeben, die Farbe und Form ausdrücken. Zum Beispiel kenne ich eine Melodie, die heißt bei mir die Yamuna-Kurve.
Wenn ich diese Melodie höre, sehe ich, oder an die denke, sehe ich innerlich den Fluss Yamuna in einer Kurve fließen. Oder es gibt die Regenraga. Wenn ich mir diese Raga innerlich vergegenwärtige, sehe ich so etwas wie Regen. Wisst ihr, was ich meine? Ein innerer Klang bringt manchmal Formen und auch Farben mit sich. Der Paschanti-Klang. Nun, als dritten Klang gibt es den Paranada-Klang. Paranada-Klang ist ein transzendentaler Klang, wo etwas ganz Erstaunliches ist. Der Klang ist nämlich von einem Paranada-Klang ist nicht verschieden von dem Objekt, was dieser Klang ausdrückt. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Wenn Krishna, der heilige Name Krishna, ist ein typisches Beispiel für einen transzendentalen Klang, eine transzendentale Klangschwingung. Und auf spirituelle Art und Weise ist dieser Klang Krishna nicht verschieden von Krishna. In der materiellen Welt gibt es sowas nicht. Wenn ich zum Beispiel durstig bin und Wasser, Wasser, Wasser sage, werde ich noch lange nicht auf diese Weise meinen Durst löschen. Denn Wasser und die Substanz Wasser ist etwas Grundverschiedenes. Der Name und das Benannte sind separat, voneinander getrennt. Jetzt habt ihr, glaube ich, vielleicht ein kleines Verständnis davon, warum wir, die Hare Krishna Bewegung, immer den Hare Krishna Mahamantra singen, wie wir es hier gemacht haben und wie wir auch das in unserer Meditation machen. Dieser Hare Krishna Mantra ist Paranada, transzendentale Klangschwingung. Und wenn wir ihn singen, verspüren wir die Gegenwart desjenigen, der mit diesem Namen benannt wird. Also eine göttliche Gegenwart. Ist es mir gelungen, es ein bisschen darzustellen? Es ging vielleicht arg schnell für manche. Ich will es nochmal ganz deutlich sagen in Sanskrit. Binatvang Nama Namino. Verstanden? Nein. Binatvang Nama Namino heißt, der Name und der Benannte sind nicht verschieden voneinander. Krishna ist identisch mit seinem heiligen Namen. Wir alle wissen, glaube ich, dass Gott verschiedene Inkarnationen nimmt, zum Beispiel die Inkarnation Buddhas oder Kalkis. Es gibt viele Inkarnationen Gottes, so viele wie Wellen auf der Aare. Ist der Fluss so? Der Aare. Der Aare. Oder dem Rhein. So viele unzählige Inkarnationen Gottes gibt es, die er in den verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Zeitaltern und auch den verschiedenen Orten im Universum nimmt. Aber die barmherzigste und die zugänglichste von allen Inkarnationen ist seine Klanginkarnation in Form des heiligen Namens. Ich möchte mit euch jetzt ein bisschen über Mantren sprechen. Ich möchte mit euch zunächst einmal über das Om sprechen. Wer kennt das Om noch nicht? Jeder, gut. Dann will ich ganz kurz euch das Om aufmalen und euch mal zeigen, was gemeint ist, wenn wir davon sagen, dass wenn wir von der Kraft der Mantren sprechen. In einem Mantra ist sozusagen eingefaltet eine ganze spirituelle Wirklichkeit, wie zum Beispiel dieses Tuch, was jetzt eingefaltet ist. Und wenn man das Mantra richtig chantet, wird diese spirituelle Wirklichkeit sich aus dem Mantra entfalten oder hervorkommen, wie ich es eben mit dem Tuch jetzt zeige. Und ich möchte euch das gerne im Beispiel des heiligen Ohms zeigen. Wir brauchen dazu aber eine Tafel, weil sonst ist es nicht so gut sichtbar. Ich glaube, ich komme ohne das Mikrofon kurz.
Dieses
ist also eingefaltet, wenn ihr so wollt, die gesamte materielle Manifestation gegenwärtig. Und wenn man es chantet, oder wenn Gott es chantet, wird diese Manifestation sich daraus entfalten. Bitte lasst uns einmal zusammen das heilige Om chanten. Ich werde es vorchanten. Ihr müsst euch, wenn ihr es chantet, vorstellen, dass ihr so etwas wie ein Kreis macht. Man sagt also nicht Om, sondern Yes. Eine schöne Atmosphäre, nicht? Manche fühlen sich ein bisschen unsicher, weil man plötzlich eine starke Gegenwart, eine starke Klangschwingung spüren und ein bisschen, ja, so ein bisschen, oh, huch, was ist das jetzt? Wie sollen wir das gerade einordnen, was wir da gehört haben? Das ist ein Mantra. Dies ist das Urmantra oder der Urlaut, aus dem sich alles hervorgewickelt hat. Und dieses Mantra singen wir auch, kommt auch in allen vedischen Mantren vor. Und ich will euch ein solches Mantra jetzt auch nochmal aufschreiben. Ich komme so richtig rein.
Wir sind jetzt hier in einer virtuellen Klosterschule.
Du wirst sie finden. Ich werde es so machen, dass ich dieses Mantra einmal vorsinge, und wenn ich dann einmal durchgesungen habe, dann könnt ihr bitte nachsingen. Also wir machen so einen Wechselgesang. Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Sehr schön. Das war also das Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Es bekommt seine Kraft durch den Namen Gottes, nämlich Vasudev. Nun, das Hare Krishna Maha Mantra ist ein anderes Mantra, was wir beständig chanten oder beständig singen. Dieses Hare Krishna Maha Mantra ist deswegen besonders, weil es nur aus dem Namen Gottes besteht. Es besteht also nur aus diesen kraftvollen Klangschwingungen, die das Bewusstsein läutern können und reinigen können. Das Bewusstsein ist in gewisser Weise wie ein Spiegel. Was immer in einem Spiegel oder vor einem Spiegel gestellt wird, wird dort reflektiert. Das Spiegel des Bewusstseins von einem ganz normalen Spiegel in einer ganz, ganz entscheidenden Art und Weise. Ein normaler Spiegel hält niemals die Bilder fest, die in ihm auftreten. Während das Bewusstsein alles, was wir einmal hören und einmal was wir sehen, als einen tiefen Eindruck festhält. Ich möchte euch das gerne in Form eines Beispiels geben. Stellt euch bitte einmal einen Spiegel vor, sagen wir einmal in einer öffentlichen Institution, vielleicht im Rathaus. Viele Leute kommen am Tag an diesem Spiegel vorbei, schauen sich nochmal, legen sich vielleicht ihre Frisur ein bisschen vorteilhafter hin, bevor sie in das Zimmer hineingehen, wo sie ihren Passport abholen, ihren Ausweis oder wo sie sich um irgendeine Stelle im öffentlichen Dienst bewerben. Der Spiegel in einem Rathaus sieht vielleicht an einem Tage 500 Leute oder 550 Leute sogar. Aber am Abend gibt es nichts und niemanden, der dem Spiegel noch einmal das Geheimnis entlocken kann, wer alles in dem Spiegel gegenwärtig war. Selbst Sherlock Holmes könnte nicht, wenn er vor den Spiegel treten würde und seine erfinderischen Maßnahmen vornehmen, herausfinden, wer schon sich im Spiegel gespiegelt hat an diesem Tage. In unserem Geist ist es anders. Alles wird reflektiert, aber die Dinge bleiben auch kleben. Deswegen muss man so vorsichtig sein, was man unseren Kindern vom Fernsehprogramm zumutet. Denn alles, was die sehen, bleibt irgendwie da drin. Ihr alle, die ihr hier seid und euren Spiegel, euren Geist mitgebracht habt, habt so viele Dinge da drin, die noch alle da sind. Wenn man genau schaut, sieht man manchen noch die durchwachte Nacht im Wirtshaus an. Oder man sieht noch andere Eindrücke, die da sind. Die Kindheitseindrücke, die wir haben, prägen uns noch immer. Die sind in unseren Gedanken, in unseren privaten Gedanken, unglaublich beeinflusst von dem, was sich im Spiegel unseres Geistes einmal abgebildet hat. Das geht nicht weg. Es bleibt da. Wir hören sogar aus den... Wir hören sogar aus den Heiligen Schriften, dass Eindrücke, die wir in einem vergangenen Leben gemacht haben, also gar nicht in diesem einen Leben, uns noch immer begleiten, als sozusagen gespiegelter Psychoballast. Deswegen ist es so schwierig, einen Menschen zu verändern, weil der Mensch eine Gesamtsumme von gesammelten Eindrücken ist. Das heißt in den Schriften, dass es leichter ist, einen Berg zu bewegen, als den Charakter eines Menschen. Gerade heute habe ich mit jemandem gesprochen, und ich habe gefragt, wie geht's? Und er hat mir gesagt, ja, das hast du mich schon vor einem Jahr gefragt, noch genauso wie vor einem Jahr, würde ich sagen. Nicht? Was damit dieser Mensch zum Ausdruck gebracht hat, ist diese gewisse Hilflosigkeit, der wir alle gegenüberstehen, wenn es darum geht, uns zu unserem Besten zu verändern. Nicht? Diese prägenden Eindrücke, die im Spiegel unseres Geistes sind, bedecken diesen Geist und gehen nicht so leicht weg. Nun, das Mantra, insbesondere die heiligen Namen Gottes, setzen an diesem Punkt an. Wenn wir richtig und voller Aufmerksamkeit dieses Mantra chanten, wird unsere Bedingtheit, unsere Bedeckung, könnte man auch sagen, von uns genommen werden. Wir sehen das immer wieder, dass diejenigen von uns, die chanten, also die dieses Mantra intonieren und damit umgehen, das Gefühl haben in ihrem Leben oder im Leben auf einer Reise zu sein, wo man in kürzester Zeit so viele Dinge erlebt und so viele Dinge durchlebt, tiefe Erkenntnisse macht, die sonst nicht möglich wären in der kurzen Zeit. Das liegt daran, dass das Mantra an uns wirkt und an uns arbeitet und den Staub der materiellen Eindrücke von uns wegnimmt, sodass man einfach freier wird und spiritueller. Wenn es also darum geht, unsere Feinde, Lust, Neid, Gier, Hass, Illusion und so weiter zu überwinden, möchte ich euch allen etwas ans Herz legen. Bitte fangt an, das Hare Krishna Maha Mantra ernsthaft und mit Konzentration zu chanten und ihr werdet sehen, wie sich euer Leben nach und nach verändert. Bei dem einen wird es ein bisschen langsamer gehen, der wird sich vielleicht vorkommen, mein Herz ist wie ein Kohlestück, ganz gleich wie viel ich reinige, nochmal, also es kommt immer noch was Schwarzes hervor. Das kann sein, aber in jedem Fall ist es so, dass durch dieses konzentrierte Chanten des Mantras unsere Feinde wie Lust, Neid und Gier beseitigt werden. Und schließlich dann die gewünschte Transformation stattfindet, wo unsere eigentliche Natur voll und ganz zum Vorschein kommt. Dies ist der einfachste und zugleich auch wirkungsvollste Prozess im spirituellen Leben, also Vorgang im spirituellen Leben. Denn hier, bei diesem Prozess, kommt es nicht so sehr auf die eigene Kraft drauf an, die manchmal nicht so sehr entwickelt sein mag. Hier kommt es auf die Kraft drauf an, die in den Namen Gottes steckt. Diese transformierende, umwandlerische Kraft, die uns zunächst einmal hilft, Herr über unsere, wie soll ich mich ausdrücken, Feinde im Herzen zu werden. Ja, damit bin ich ans Ende gekommen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch auf ein paar wichtige Punkte im spirituellen Leben oder in der spirituellen Wissenschaft aufmerksam zu machen. Ich wünsche mir persönlich, dass ihr einmal meine Worte prüft, indem ihr selber ein kleines Experiment beginnt. So, jetzt müssen wir sehen, ich glaube, an dem Gemurmel da draußen erkennen zu können, dass sich das Sonntagsfest mal so langsam manifestiert. sind vielleicht hierzu noch irgendwelche Fragen da, die ich ganz in der Kürze beantworten kann. Ich verstehe auch Schweizerdeutsch, wenn es langsam gesprochen wird. Ich habe unglaubliche Fortschritte gemacht, seitdem ich mit Schrifti Kater zusammen bin. Also wenn man nicht zu sehr die Fremdwörter benutzt, dann geht es. Wenn wir die spirituelle Seele nicht sehen können, warum können wir mit materiellen Augen, warum können wir denn die spirituelle Klangschwingung mit materiellen Ohren hören? Die Sache ist so, dass die spirituelle Klangschwingung sozusagen in einer Verpackung reist. Wenn ich eine spirituelle Klangschwingung mache, Hare Krishna, kann ich auf einer Aufzeichnungsmaschine sehen, wie sich der Zeiger, der die Klangschwingung misst, bewegt. Genauso wie wenn ich sagen würde, Eisenbahn, würde der Zeiger auch auf, wie soll ich mich ausdrücken, ausschlagen. Aber der Hare Krishna Mantra ist eine nicht materielle Klangschwingung. In dem Hare Krishna Mantra ist also noch eine andere Kraft enthalten, eine spirituelle Kraft, die sich in der Tat nicht mit materiellen Aufzeichnungsgeräten aufzeichnen lässt. Du kannst die Kraft des Hare Krishna Mantras daran messen, auf eine andere Art und Weise messen, nämlich inwieweit du dich veränderst über einen längeren Zeitraum hin. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, mit dem ich diesen esoterischen Punkt illustriere. Ich war einmal mit Srila Harikesh Maharaj Vishnupad auf einer Vortragsreihe und war dort als Übersetzer tätig. Er gab die Vorlesung in Englisch und ich habe simultan sie in Deutsch übersetzt. So, eines Tages waren wir in Berlin. Er gab eine Vorlesung über die historischen Wurzeln und die Philosophie des Krishna-Bewusstseins. Und ich saß, wenn ihr euch das so vorstellt, wenn er jetzt, das ist der Vortragsgebende, der Vishnupad, und ich saß dort, wo, Kamalakanta jetzt steht, also hinter euch sozusagen. So, ich übersetzte, was er sagte, so schnell wie ich konnte, und plötzlich schaute ich, so wie Kamalakanta jetzt schaut, auf einen der Gäste, die da saßen. Der lag hinten so auf dem Boden. Es war ein Punk mit gelb gefärbten Haaren, so wie es manche von euch auch bevorzugen. Unter dem Krochen drei weiße Ratten aus dem Jackett hervor. Das waren aber nicht so Nobelratten, wie man sie in der Tierhandlung kaufen kann, so Haustierchen, sondern so richtig, also die waren auch mal weiß, also es war wohl die Grundtönung, aber da war vieles noch zu sehen auf denen. Nicht? Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, ich war sprachlos. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich richtig sprachlos, weil mich das dermaßen schockierte. Der lag da so und ich war da auf meine, suchte nach den besten Vokabeln und so weiter, sah plötzlich drei Stinkeratten da hervorkommen. Und Krishna, mir verschlug es also die Sprache. Und die ersten Gäste machten so und hörten nicht mehr die Übersetzung, und auch Vishnupad wurde darauf aufmerksam und fragte, what happened to our translation? Was ist mit unserer Übersetzung? Und ich sagte dann ganz deutlich, es hat ihr im Moment die Sprache verschlagen. Und dann könntest du nochmal wiederholen, wo du gerade warst, ich habe überhaupt keine Idee, wo wir gerade sind. Und dann sagte er das und fragte mich dann später, was mit mir los wäre. Und ich hatte gesagt, ein kleiner Kulturschock hat mich kurzzeitig überfallen. Nun, beim nächsten Mal, als ich auf unsere Farm kam, sah ich eben diesen Punk.
er war voll und ganz überdeckt mit den Abfallprodukten der Kuh, denn er arbeitete im Kuhstall. Und ich sah ihn und sagte Hello, und er sagte zurück, nicht? Ein richtiger Punk. Und dann kam ich nach einem weiteren Monat zurück. Damals kam ich noch oft zu unserer deutschen Farm. Und ich sah den Punk ein bisschen glücklicher, sagte das zweite Mal ganz vorsichtig Hello, und er sagte Hi zurück. Ne? War schon eine erste Äußerung. Und ich will es jetzt kurz machen. Ich sah ihn immer mehr und schließlich sah ich ihn im Tempelraum sitzen, wie er den Hare Krishna Mahamantra mit großer Konzentration chantete. Und dann später hörte ich, dass er nach Südafrika zurückgereist sei und dort in einem Tempel lebte und ein ganz mönchisches Dasein führte. Hier sieht man also die transformierende Kraft des heiligen Namens. Daran kann man es messen. Du kannst auch in deinem eigenen Herzen messen, ob du erfolgreich bist im Chanten. Wo du genau hingucken musst, ist ins Herz. Und du musst sehen, wie weit du von sexueller Anhaftung frei bist. Die Gesamtsumme des materiellen Bewusstseins äußert sich darin, dass wir fürchterlich beeindruckt sind von der Möglichkeit, die Nervenblitze zu haben bei der Sexualität. Diese Anhaftung. Nicht I need somebody, um meine Sinne zu befriedigen. Das ist die Gesamtsumme der materiellen Anhaftung. Wenn du sehen willst, wie fortgeschritten du bist und wie es wirkt, schau in dein Herz, wie frei du von dieser Anhaftung bist. Da hat man wenigstens jetzt endlich mal was zum Schauen. Das ist ein privater Blick, den würde ich nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Nicht? Kennt ihr das in der alten Medizinkunde? War es so, dass Kranke sich dem Litmus-Test unterzogen, das ist ein kleiner Streifen, der in die Körperflüssigkeit hineingetan wird. Und dann sieht man daran, wie das reagiert, dieser Streifen, was für eine Art von Beschwerden der Kranke hat. So können wir auch sehen, so kann man also eine Wirkung feststellen. Genauso können wir die Wirkung auch von spirituellem Leben feststellen, inwieweit es uns gelingt, losgelöst zu werden von der materiellen Auffassung des Lebens, wo wir uns mit diesem physischen Körper identifizieren und andere physische Körper als unsere Lustobjekte betrachten. Ich merke, da schlucken einige unserer Gäste doch ein bisschen schwer, aber das Leben ist dazu da, neue Dinge zu lernen. Die sagen, schlucken ein bisschen trocken, sagt man. Nun, für diejenigen, die eben trocken geschluckt haben, und ich glaube, das sind alle von uns, also sind viele, ich habe gute Nachrichten. Wenn man ernsthaft spirituelle Fortschritt macht, lernt man Ekstasen kennen, die wesentlich bedeutungsvoller und tiefer sind als das Zucken von Nervenimpulsen. Man kann mit anderen Worten Ruchi erlangen. Es gibt einen wunderschönen Ausspruch über einen entsagten Mönchen. Sanatan Goswami umarmte die wunderschöne Königin der Entsagung. Das heißt, er hat etwas Besseres gehabt. Nicht, sie wird als wunderschöne Königin beschrieben, weil man in diesem Bereich ganz andere Arten von Freuden hat. Ich habe das erfahren, wir waren aus irgendeinem Grunde am Jungfernjoch. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Berg natürlich Top of Europe kennt. Das ist so ein Gletscher ist dort. Und ich habe gemerkt, wie die Lichteinstrahlung, das Licht, eine ganz andere Qualität hatte als er im Tiefland, in den Tälern der Schweiz oder auf den Tiefebenen, eine unvorstellbare Farben waren da. Der Himmel hatte eine unvorstellbare Farben. Gletscher haben wir gesehen mit unvorstellbaren Farben und so weiter. Es ist einfach ein bisschen anders, die Lichtverhältnisse. Genauso ist es im spirituellen Leben. Da kommen ganz andere Verhältnisse, ganz andere Arten von Freuden, die viel intensiver sind, viel, sagen wir mal, originaler und origineller auch. Uns ganz anders in Anspruch nehmen als selbst die allerhöchsten materiellen Freuden. So eine praktische, so ein schöner Vergleich, finde ich. Jeder, der da mal hochgeht, wird das auch erleben. Gut, mit diesem Satz möchte ich euch in tiefes Nachdenken versunken bitten, euer Prasadam zu essen, das Sonntagsfestmahl. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, mit euch zu sprechen und über diese wunderschönen spirituellen Geheimnisse oder spirituellen Themen zu teilen. Alles Gute für euer spirituelles Leben und viel spirituelle Kraft. Hare Krishna! Hare Krishna.